Radio FR.
Er ist 52-jährig, hat bis vor kurzem noch als Marketingfachmann geschafft und hat seine allererste Reise ins Tibet überhaupt nicht geniessen. Und doch reist er seit mehreren Jahren regelmässig um mit der Region, um den armen Kind vor Ort zu helfen. Ihr hört die Sendung zu Gast bei Radio FR. Mein Name ist Etienne Bürdel und bei mir der Beat Renz, der sich seit mehreren Jahren für das TADRA-Projekt einsetzt. Was das genau ist, über das wollen wir heute reden. Guten Abend, Beat Renz.
Guten Abend.
Zuerst zu euch, Beat Renz, im 2003 seid ihr zum ersten Mal ins Tibet gereist und die Reise, die hat ihr nicht wirklich geniessen.
Das ist so, die erste Reise hat eigentlich zum Ziel gehabt, das Trekking um einen abgelegenen Berg zu machen. Das tibetische Hochland, das ist riesig und extrem dünn besiedelt, hauptsächlich von Nomaden, und liegt durchschnittlich auf 4.500 Meter. So hat eine abenteuerliche Fahrt etwa 5 Tage gedauert. Und als wir dann endlich dort angekommen sind, bin ich plötzlich fürchterlich krank geworden. An ein Trekking um den Berg herum war nicht zu denken gewesen. Und der Sherpa, den wir eigens in Nepal angehört haben, wo mich jetzt begleitet, da hat sie erst und einzig Auftrag bekommen, nämlich das WC-Zelt direkt neben mein Zelt zu versetzen. Und so bin ich dann nach einer Woche, wo ich immer noch krank war, sehr enttäuscht wieder gegen Nepal zugefahren. Und noch eine Stunde, bevor ich Tibet verlassen habe, hätte ich jeden Vertrag auf dieser Welt unterschrieben, dass ich nie mehr auf Tibet zurückgehe. Wenn mir dann jemand gesagt hat, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben alle zwei, drei Monate auf Tibet reisen würde, hat ihn als verrückt bezeichnet und hat ihn ausgelacht. Aber dann ist mir eine kleine Gruppe von Kindern begegnet, das waren kleine Kinder, das kleinste vielleicht etwa 5- bis 7-jährig, das älteste vielleicht 12- bis 15-jährig. Und die Begegnung mit diesen Strassenkind hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich habe einfach nicht können glauben, was ich da gesehen habe, dass Kinder unter derart schwierigen Verhältnissen müssen ums Überleben bekämpfen.
Könnt ihr das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das denn war für euch?
Die Kinder waren in einem fürchterlichen Zustand, also Kleider durchlöchert, sie haben Wunden im Gesicht gehabt, sie haben sich von Abfall ernährt. Und bei diesen Temperaturen, die im Tibet bis minus 30 Grad fallen, ist das wirklich fürchterlich.
Ihr seid dann heimgekommen und habt entschieden, ihr wollt diesen Kindern helfen. Ist das das Schlusserlebnis gewesen, wo ihr dann eigentlich felsenfest davon überzeugt seid?
Das ist ja so, das hat mich echt zu meiner Berufung und zu meiner Lebensaufgabe geführt.
Ihr seid dann zum TADRA-Projekt gestossen später. Wie seid ihr da drauf gekommen? Weil in einem anderen meisten Hörer, auch mir, ist das unbekannt gewesen.
Das ist ja so, ich habe nachher angefangen zu suchen auf Internet und das ist gar nicht so einfach, weil die meisten Projekte sind nicht in Tibet, sondern in Nepal und Indien. Und der Alltag hat mich dann irgendwann wieder eingeholt und so ist es 2 Jahre gegangen, bis ich überhaupt auf ein Projekt gestossen bin. Und das ist eben das TADRA-Projekt. Das ist ganz ein kleines Projekt, das ein tibetisches Ehepärli auf die Beine gestellt hat mit 2 Waisenkinderdörfern in Tibet. Und ja, ich habe sofort mit denen Kontakt aufgenommen und tragischerweise haben die 2 seit 2007 nicht mehr dürfen auf Tibet reisen. Sie haben kein Visum mehr bekommen und seit da bin ich eigentlich so ziemlich der Einzige, der sehr regelmässig jedes Jahr 3, 4, 5 Mal dort reist.
Ihr habt die erste Bekanntschaft mit dem Tibet ist nicht die beste gewesen. Wieso? Habt ihr gleich entschieden unbedingt, dass das Hilfswerk im Tibet muss tätig sein?
Ja gut, ich habe die Kinder in Tibet angetroffen. Man redet einfach von sehr speziellen Bedingungen dort oben. Und ich wollte wirklich diesen Kindern helfen.
Und im Tibet gibt es wirklich wenig Hilfsprojekte im Tibet selber?
Also mittlerweile sind wir ein paar bekannt, internationale Projekte, aber für Strassen- und Waisenkinder sind wir in einem Einzugsgebiet, das so gross ist wie ganz Deutschland, das einzige Projekt.
Ihr habt euch vor kurzem entschieden, euren Job als Marketingfachmann, ihr seid Marketingfachmann gewesen noch vor kurzem, aufzugeben und euch voll auf das TADRA-Projekt zu konzentrieren. Ist das ein einfacher Entscheid gewesen?
Eigentlich schon, ja. Weil ich habe eine riesen Erfüllung durch die Arbeit mit diesen Kindern miterleben und da ist mir finanziell auch erlauben. Ich habe meine Firmenanteile verkauft und meine Frau arbeitet ein bisschen mehr und mit einem Sparten zusammen kann ich schön überbrücken bis zur Pensionierung. Habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen.
Das ist ein Weg, den sich nicht jeder vorschlagen kann. Seid ihr auch ein bisschen stolz, seid ihr diesen Weg einschlagen? Hat ihr den Mut gegeben?
Ich weiss nicht, ob es Mut dazu gebraucht hat. Es kommt so viel zurück von diesen Kindern, dass ich das eigentlich nicht so als schwere Entscheidung empfunden habe.
Seit 2006 setzt ihr euch für die Kinder in Not und im Tibet ein. Und zwar eben im Rahmen von dem Tadra-Projekt. Reden wir ein bisschen über das Projekt, das sich eben um Strassen und Waisenkinder im Tibet kümmert. In zwei Kinderdörfern sind gut 500 Kinder unterbracht. Ihr habt vorhin schon ein bisschen angetönt. Wie ist das Projekt entstanden?
Also entstanden ist es eben durch das Gründer-Ehepaar, das selber in einem Pestalozzi-Kinderdorf bei uns, in einem Waisenkinderdorf aufgewachsen ist und das eigentlich sehr schön erlebt hat und etwas wollte zurückgeben von dem. Und es gibt nichts Schönes, als die Idee zu kopieren und im Tibet anfangen.
Das Tadra-Projekt ist sehr, sehr klein. Es ist in Deutschland und in der Schweiz zusammengerechnet nur gerade eine Handvoll Leute, die sich da dafür engagieren. Ihr seid einer davon, ein wichtiger davon. Was für eine Arbeit verrichtet ihr jetzt im Alltag für das Projekt?
Durch das, dass ich echt der Einzige bin, der sehr regelmässig hochreist, bin ich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Sponsoren, den Gönnern und den Paten. Ich schreibe sehr viel, kommuniziere sehr viel mit denen und gebe Informationen weiter. Auf der anderen Seite, in der Schweiz, ist natürlich meine Hauptaufgabe, das Projekt, das nötige Geld zu sammeln, um das Projekt möglichst lange am Leben zu erhalten.
Hat er jetzt mehr zu tun als Marketingfachmann oder hat er dann mehr zu tun gehabt?
Ja, es ist etwa gleich. Also ich war dann Geschäftsführer von einer Firma. Ich kann sagen, es ist etwa gleich.
Und ihr bereut immer noch keine Sekunde,
dass ihr gewechselt habt? Nein, absolut nicht.
Alle paar Monate reist ihr also ins Tibet, um sich vor Ort als Bild zu machen, aber sicher auch um die Kinder zu besuchen. Habt ihr quasi ein bisschen ein Doppelleben? Oder lebt ihr ein bisschen im Tibet und in der Schweiz?
Ja, also ich verbringe mehrere Monate im Jahr im Tibet. Also einen grossen Teil geht schon nur für die Reise ein. Ich versuche 4, maximal 5-mal im Jahr auf Tibet zu reisen, die Dörfer. Und je nach Situation, je nach politischer Lage auch, ist das nicht immer möglich. Manchmal kann man 3-mal reisen, manchmal 4-mal, manchmal mehr.
Und was ist das für eine Reise? Ich nehme an, die Dörfer werden nicht gerade neben dem Flughafen sein.
Nein, das ist ja so. Also im Moment ist das noch nicht der Fall. Im Winter ist das eine sehr lange und anstrengende Reise. Dauert rund von Tür zu Tür etwa 40 Stunden reine Fahrzeit, um in ein Dorf zu kommen. Dann zwischen den Dörfern nochmal etwa 25 Stunden. Und zurück dann auch wieder 40 Stunden. Also es ist eine recht beschwerliche Reise mit der Regel auf staubige, schlammige Pisten. Wobei auch das bessert jetzt ein bisschen. Es gibt immer mehr Strassen, wo es sogar einen Flughafen in der Nähe, der zweithöchste Flughafen der Welt, ist dort gebaut worden auf 4200 Meter. Und im Sommer kann ich dort hinfliegen und dann ist es nur noch 3 Stunden ins Dorf.
Merken das auch keine eigentlich, dass sich die Infrastruktur verbessert, dass jetzt vielleicht weniger so Strassen hat?
Also wir nehmen vorwiegend Kinder von Nomadenfamilien auf. Und die Nomadenfamilien, die leben trotz allem, wenn das die Infrastruktur, die ist eigentlich hinter am Rand von Tibet und immer noch sehr dünn gesagt und betrifft eigentlich Nomadenfamilien weniger.
Reden wir noch ein bisschen über die zwei Kinderdörfer, die das Tadra-Projekt aufgebaut hat. Wenn man in einem von diesen Dörfern ankommt, was erwartet einem dort? Wie sehen die Dörfer aus?
Ja, wenn man sich das probiert zu vorstellen, ein Waisenkinderdorf in einem von den ärmsten Gegenden der Welt, stellt man sich automatisch traurige, arme Kinder vor, die traurig reinblicken. Aber es ist eigentlich das pure Gegenteil. Die Kinder, die sprühen nur so von Lebensfreude und der Empfang ist immer unglaublich herzlich.
Ihr habt auch ein bisschen angetönt, vorhin eben die Infrastruktur verbessert sich ein bisschen. In welchem Gebiet sind die Dörfer angesiedelt? Hat es da drumherum andere Dörfer?
Ja, das hat ganz bewusst andere Dörfer. Also eins ist auf 3200 Meter, also beide sind in Ost-Tibet. Und auf 3200 Meter und dort ist gerade eine Ortschaft nebenan, damit wir auch Sachen einkaufen können, die wir brauchen. Und das andere Dorf ist auf 4200 Meter und auch dort hat es eine Ortschaft nebenan.
Ihr habt, wie gesagt, gut 500 Kinder in euren beiden Dörfern insgesamt. Wie viele Waisenkinder, gibt es da Zahlen, wie viele Waisenkinder es in der Gegend oder im Tibet insgesamt hat?
Das ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Ich schätze, in unserem Gebiet, wo, wie gesagt, eine Fläche von Deutschland hat, dass es etwa 1000 sind.
Ist das frustrierend, wenn man dann auch sieht, dass man die Hälfte nur
ja,
hat?
Ja gut, es sind nicht alle Waisenkinder jetzt völlig verwaisen. Es gibt dann vielleicht noch eine Grossmutter, einen Onkel oder eine Tante, die sich darum kümmert. Und von dem her konzentrieren wir uns wirklich auf die schwierigsten Fälle.
Und trotzdem sind die beiden Dörfer ständig am Wachsen. Steht das euch vor Problemen?
Das stellt uns vor allem vor finanzielle Probleme, das ist klar. Wir haben immer mehr Kinder. Am Anfang, als ich angefangen habe, sind es irgendwie 150, 200 Kinder. Jetzt haben wir 506 Kinder. Das stellt uns vor Probleme, aber ja, das ist auch der Grund, warum wir aufgehört haben zu arbeiten, um die Probleme zu lösen.
Wie löst man denn die finanziellen Probleme? Wo bekommen wir die neuen Sponsoren her?
Das ist sehr schwierig. Das Geld fällt nicht vom Himmel. Ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, Informationsstempel, Vorträge und solche Sachen zu machen. Und wir machen noch viele Anlässe. Also zum Beispiel am nächsten Sonntag macht der Rotary Club in Murten ein Benefizkonzert für uns am 5. in der französischen Kirche. Und damit unterstützen sie unser Projekt wirklich hervorragend.
Was sind denn das nachher für Leute, die schlussendlich wirklich Geld geben oder euch anders unterstützen?
Echt schwerwiegend, also das Gros von den Spenden sind Kleinspenden. Also wir leben eigentlich von Spenden zwischen 5 und 200 Franken.
Reden wir über die Kinder, die ihr helft vor Ort. Was sind die für einen Hintergrund, die dazu ihr dort verstoßen?
Also das Gros von diesen Kindern stammen von Nomadenfamilien, von sehr armen Verhältnissen. Und es hat auch ein paar, die Bauern sind, also sesshaft sind. Und wenn natürlich den Eltern etwas zustößen, ist nicht gerade das Spital in Griffnähe, ist nicht eine Ambulanz gerade in 10 Minuten da. Die Spitäler sind oft unerreichbar und das ist eigentlich der Grund, warum es so viele Waisenkinder in dieser Gegend gibt.
Hat es eigentlich mal einen Fall gegeben, der euch vielleicht besonders nahe ist gegangen, von einem Kind?
Da sind wir sehr viel noch sehr nahe gegangen. Wenn man sie vor allem selber sieht, sind das zum Teil unglaubliche Sachen. Also ein Fall ist mir da in Erinnerung von zwei Mädchen, die ich selber vor Ort gesehen habe, die bei einer geistig behinderten Mutter aufgewachsen sind, in einem Steinhaus, völlig abgelegen. Und das Tragische war, die Mutter ist mehrmals von wilden Hunden angegriffen worden und hat aus Angst für die Kinder, aus Fürsorge für die Kinder, mehrere Jahre eingesperrt in diesem kleinen Steinhaus. Und die Kinder konnten nicht einmal richtig laufen, wo man sie gefunden hat. Und das sind dann schon Sachen, die sehr nahe gehen.
Und dann, wie geht man einem da vor?
Gut, jetzt in diesem speziellen Fall haben Lehrer von einer Schule, die in der Nähe war, die Kinder abgeholt hat und haben uns kontaktiert.
Im Normalfall, wie kommt man als Kind in euer Dorf? Wer meldet oder wer macht da einen Antrag, ob das Kind angenommen kann?
Meistens, also mittlerweile sind wir recht bekannt in diesem Ost-Tibet-Gebiet und da läutet am Dorfleiter in der Regel ein Nomad an oder kontaktiert. Es gibt auch Mönchen oder Behörden, die uns kontaktieren und dann geht der Dorfleiter zu diesen Kindern. Also manchmal sind das mehrtägige Reisen und macht sich ein Bild vor Ort und entscheidet dann auch.
Wie geht das dann weiter? Man muss dann entscheiden, ob das Kind aufgenommen kann oder?
Also letztendlich entscheidet das da dran. Dorfleiter die nachher die Fälle präsentieren und dann wird je nach Dringlichkeit wird dann sofort entschieden oder auch erst später.
Kommt so vor, dass ihr schon mal ein Kind müssen ablehnen, weil euch auch ziemlich wehtan hat, hätte das müssen ablehnen?
Nein, das habe ich eigentlich bis jetzt noch nie erlebt. Also die schwierigsten Fälle, wenn es wirklich um die Existenz, um Leben und Tod geht, dann nehmen wir sie so oder so auf. Und da gibt es noch Fälle, wo vielleicht bei einer Grossmutter leben, wo langsam älter wird und einfach die Möglichkeit nicht mehr hat, auf die Kinder aufzupassen und für sie zu sorgen. Und solche Fälle nehmen wir nachher auf.
Wie seht ihr, seht die Kinder regelmässig, wenn immer ihr ins Tibet geht reisen? Wie ist es, wenn ihr jedes Mal wieder in das Dorf kommt?
Ja, das ist so ein bisschen wie heimkommen. Also mittlerweile, wie all diesen Reisen, sind etwa 25 mittlerweile, sind mir die Kinder natürlich unglaublich ans Herz gewachsen und das ist eine riesen Freude des Wiedersehens.
Kennt ihr die Kinder auch alle beim Namen, oder?
Ich kenne auch beim Namen, wenn ich das Dorf verlasse, kenne ich auch wieder beim Namen. Wenn ich an mich komme, vergisst man natürlich den einen oder anderen Namen wieder. Aber wenn ich die traurigen Augen, braunen Augen nachher anschaue und wenn ich den Namen nicht weiss, dann meißle mir den Namen richtig ins Hirn ein, dass ich es das nächste Mal sicher nicht vergesse.
Und wie ist es für die Kinder, wenn ihr, vor allem für dich, die euch schon kennen, wie ist es für dich, wenn ihr wiederkommt, alle paar Monate?
Also für Kind hoffe ich, dass es so schön ist. Sie nennen mich Vater und genau so fühle ich mich auch ihnen gegenüber.
Also Sie sind Vater von quasi gut 500 Kindern?
507 Kinder, genau.
Es gibt aber schöne Weihnacht, oder?
Ja, zum Glück feiern Sie dort oben keine Weihnachten, weil ich wäre völlig überfordert mit den Weihnachtsgeschenken. Auch mit den Geburtstagen hätte ich eine riesen Mühe, aber die meisten Nomadenkinder wissen ihren Geburtstag nicht.
Und gleich die Kinder, die kommen alle älter und ihr bekommt nicht alles mit, wenn sie älter kommen. Das heisst, jedes Mal, wie ihr geht, sind sie wieder ein paar Monate vorangeschritten. Ist das schwierig, dass man die Kinder zwar ein bisschen bei sich hat, aber nicht ganz?
Ja, das ist schwierig. Veränderung ist zum Teil sehr gross, je nachdem, wie lange man nicht mehr in ein Dorf darf. Ist Veränderung, gerade bei kleinen Kindern, die wachsen und die verändern sich, ist zum Teil sehr gross, ja.
Und das findet ihr auch, Sie sind dann auch betraurig, dass ihr nicht näher an diesen Kindern
seid? Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich dort oben bin, dann vermisse ich natürlich meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Und wenn ich wieder daheim bin, vermisse ich wieder Kind in Tibet.
Was passiert eigentlich mit diesen Kindern, wenn sie nicht zu alt sind für die Kinderdörfer?
Also sie sind nie zu alt für die Kinderdörfer, sie bleiben immer Tatra-Kind. Und bis sie auf eigenen Beinen stehen, sorgen wir für die Kinder. Also die meisten machen weiterführende Schulen. Sie sind sehr fleissig in der Schule. Und durch das hat es sehr viele, die weiterführende Schulen machen. Wir haben auch eine Handwerksschule in einem Dorf. Aber es hat eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viele Kinder, die in die Handwerksschule gehen. Im Moment sind 9. Alle anderen erfüllen Bedingungen, um weiterführende Schulen zu machen.
Ihr redet von weiterführenden Schulen. Was für Ausbildung wird eigentlich im Dorf angeboten?
Im Dorf haben wir ganz einfache lokale Berufe, anerkannte lokale Berufe. Wir haben eine Schneiderei, die dann nachher gleichzeitig auch Kleider für das Dorf näht. Wir haben eine Tanka-Malerei, das sind so kunstvolle Bilder, die in allen Haushalten, in allen Häusern und in allen Klöstern hängen. Und das dritte ist Teppichknüpfer.
Was ist am beliebtesten bei den Kindern?
Ja, das Beliebteste sind die fortführenden Schulen, wo sie weiterkommen.
In verschiedenen Interviews habt ihr von einem Prozess geredet bei den Kindern, aus einem Kind, das nie lacht und nicht kann lachen würde, als fröhliches Kind. Wie nehmt ihr oder wie habt ihr diesen Prozess bei verschiedenen Kindern wahrgenommen?
Das ist sehr eindrücklich, wenn die Kinder ins Dorf kommen, dann sind sie eigentlich alle gleich. Sie stehen plötzlich da, ängstlich, mit versteinerten, ja fast leblosen Gesichtsausdrücken, mit Wunden im Gesicht, zu löcherten Kleidern. Aber dann passiert etwas Wunderbares. Die anderen Kinder haben ja das genau Gleiche durchgemacht. Und die kommen, nehmen die Kinder an die Hand und führen sie ins Neue daheim und sorgen wirklich unglaublich herzlich für die Kinder. Die kleinen Kinder die schlafen ja sogar bei den grösseren Kindern im gleichen Bett. Und dann ist es wunderschön zu beobachten, wie nach wenigen Monaten plötzlich Lebensfreude in die Kinder einzieht. Und das ist deutlich erkennbar. Die plötzlich nach ein paar Monaten fangen sie an lachen und strahlen. Und das ist wirklich wunderschön und eine riesen Motivation.
Ihr redet von einer Lebensfreude. Ist denn die Lebensfreude erkennbar als jetzt zum Beispiel bei den Schweizer Kindern?
Ja, ganz klar. Es ist eine unbeschreibliche Lebensfreude, die ich in der Schweiz bis jetzt noch nie gesehen habe. Also die Kinder haben nie vergessen, woher sie kommen, aus welchem Verhältnis. Und die strahlen wirklich eine unglaubliche Lebensfreude aus.
Es ist jetzt nicht nur gut für die Tibet, es ist auch traurig für die Schweiz eigentlich.
Ja, das ist ein bisschen so. Also in dieser Hinsicht sind wir in der Schweiz vielleicht fast ein bisschen ein Entwicklungsland. Und die Tibet-Kinder würden sicher in der Schweiz ziemlich leiden.
Und doch kommen da ihr jedes Mal wieder in die Schweiz zurück?
Das ist so. Ich habe meine Familie da und meine Wurzeln da. Und muss vielleicht auch ein bisschen eingestehen. Ich schätze noch den Komfort, den wir in der Schweiz erleben dürfen. Es ist natürlich nicht 5 Sterne da oben. Und ich geniesse das eigentlich auch in der Schweiz.
Also wir kennen es vielleicht auch nicht so einfach zu wohnen und wirklich zu schätzen, was wir hier oder eben nicht haben.
Ja, es gibt schon gewisse Situationen, wo wir einfach anders erleben in der Schweiz. Wir unterliegen natürlich auch einem riesigen Stress. Jeder in seiner Arbeitswelt, in seinem Leben. Und das führt dazu, das fällt mir besonders auf, wenn ich zurückkomme und im Zug sitze und in die Gesichter schaue. Ja, das führt halt natürlich dazu, dass wir nicht mehr so die Lebensfreude rauslassen können.
Wie sieht der Alltag von so einem Kind überhaupt aus in so einem Dorf?
Also die stehen sehr früh auf, also bis zum Erstklässler stehen sie in der Regel so um 17:45 vor der Schule. Und dann lehren sie mal für sich und sie sind wirklich sehr konzentriert beim Lehren, weil sie wissen, das ist ihre einzige Chance. Und dann von 8 bis 5 ist der Alltag etwa wie bei uns. Dann gehen sie, haben sie auch 3 Mahlzeiten und am Abend gehen sie dann wieder lehren, etwa bis um 8:30.
Ihr seht, sie wissen, es ist eine Chance, nehmen sie den wahr? Was Sie von der Vergangenheit hier und wo Sie jetzt sind?
Oh ja, das ist sehr, sehr dankbar. Und das spüren wir, die dort anreisen, wirklich jeden Tag.
Und am Morgen stehen Sie freiwillig auf und wollen quasi lehren?
Das ist ja so.
Nicht so wie in der Schweiz normal?
Ja, es gibt auch in der Schweiz Kinder, die gerne in die Schule gehen. Aber dort kann man sagen, es ist ausnahmslos, gehen auch gerne in die Schule.
Ihr erlebt Kinder, wie schon gesehen, in der Schweiz wie auch im Tibet. Gibt es vielleicht auch noch weitere Unterschiede, die ihr schon heute feststellen
können. Etwas, was mich immer sehr beeindruckt, ist die riesige Sozialkompetenz von diesen Kindern. Also, wie sie füreinander sorgen, die Harmonie untereinander. Sie betrachten sich auch als Geschwister. Und etwas, wo man da in der Schweiz niemand glaubt, die haben in diesen 25 Reisen noch nie einen Streit erlebt.
Aber kommt das von der Armut, die sie erlebt haben, oder kommt das?
Irgendwie sind sie viel reifer. Wenn man die Kinder sieht, so 12-, 13-Jährige, die sich um 6-, 7-Jährige kümmern, wie sie ihnen Haar machen, wie sie begleiten, wie sie sie in allem integrieren. In jedem Spiel, meine, da oben gibt es kein Nintendo und so, die machen alles Spiel zusammen. Meistens mit den Händen und mit den Füßen. Und da werden die kleinsten Kinder integriert. Und das ist wirklich schön zu beobachten.
Seit bald 10 Jahren seid ihr für das TADRA-Projekt tätig. Ihr habt sogar euch einen Job dafür aufgegeben, wie gesagt. Was motiviert euch jeden Tag von neuem dort hinzugehen und euch jeden Tag wieder von neuem zu engagieren für das TADRA-Projekt?
Ja, die Kinder.
Die Kinder. Zu lachen.
Das ist ja so, zu lachen. Einfach alles, was ich dort oben darf erleben mit diesen Kindern.
Was ist eigentlich euer schönster Moment, den ihr bis jetzt hätte erleben können?
Es sind natürlich sehr viele schöne Momente, aber der schönste, ja, etwas, was sehr schön ist, ist etwas ganz Kleines. Ich habe ganz am Anfang einer der ersten Reisen einen Film gemacht von einem Kind. Der ist heute noch auf unserer Homepage zu sehen. Von morgen bis zu Abend. Einfach mal das Leben zu zeigen, wie die Kinder leben. Und zu Abend ist das Kind im Bett gelegen, neben der Schwester. Und die hätte so herzlich gelacht, die hätte nicht anders können, als die in die Arme nehmen. Und das hat natürlich die anderen im Zimmer gesehen und haben mir sofort gerufen, ja, kannst du so heben? Und dann bin ich gegangen, habe sie festgedrückt und gute Nacht gesagt. Und dass er so dünne Wändchen hat, aus Holz mit Löchern, sie haben die anderen auch gerufen, die sollen kommen. Und so ist etwas entstanden, also heute, bei jeder Reise, die ich mache, gehe ich jeden Abend die Hälfte vom Dorf, ich arbeite nicht mehr, etwa 100, 120 Kinder gut nachzusagen. Und das ist, wenn ich sehe, wie die Freude, die ich habe, wenn man das grösste Geschenk auf der Welt macht, dass man sie mal in die Arme nimmt. Mir ist dann auch bewusst geworden, dass die meisten Kinder auch gar nie, oder sehr selten in ihrem Leben wirklich gedruckt worden sind. Und das hat mich all diesen Jahren so ein bisschen zum Papi von diesen Kindern gemacht. Wie gesagt, sie nennen mich Vater und ich fühle mich auch so.
Hier in der Schweiz, wir haben schon vorher darüber geredet, der Besitz und der ganze Stress, den wir hier haben, ist natürlich ein grosses Thema. Jetzt sind die Kinder, die haben gar nichts, die gar keinen Besitz quasi.
Die haben gar nichts, nein. Die haben die Kleider, die sie haben und die tauschen sich aus. Wenn sie ab und zu haben, sie vielleicht ein Kettchen von irgendjemandem bekommen, ein Ringchen und so. Und genau diese Sachen, die kommen dann, wenn ich gehe, drücken sie mir die in die Hand und wissen, mir das noch schenken. Also es ist wirklich, ja, herzig.
Beat Renz, wir sind leider schon wieder am Schluss von unserer Sendung. Merci vielmals, seid ihr heute Abend bei uns.
Danke für die Einladung.
Und auch merci für zuzuhören daheim. Wenn ihr mehr Informationen sucht zum TADRA-Projekt, ihr findet alles, was ihr braucht, unter www.tadra.ch. Ich wünsche noch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Es heisst zu Gast bei Radio FR. Mein Name ist Etienne Bürdel.
Zu Gast bei Radio FR.